Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit Tom Westerholt.
Tag zusammen, herzlich willkommen. Was macht ihr denn eigentlich so, wenn euch Deutschland mal wieder total auf den Sack geht? Zu kalt, zu AfD, zu fossil, zu alt, zu wenig innovativ? Manche gehen ja auch deshalb dann ins Ausland, wandern aus und suchen da ihr Glück oder werden da sogar zu Stars. Das gucken wir uns in dieser Folge mal an, zusammen mit zwei tollen Gästen. Mikis aus Bremen ist vor Jahren nach Myanmar ausgewandert und wurde da wirklich völlig ungeplant über Nacht zum Popstar. Sehr skurrile Geschichte. Was da los war, hört ihr gleich. Vorher lernt ihr noch David kennen, der als deutscher Volleyballer nach Mallorca gegangen ist und dort in der ersten spanischen Liga zum Sportstar wurde. Hi David.
Guten Tag.
Du spielst aktuell für den Club Volley Palma auf Mallorca. Wenn ich das richtig gesehen habe, bist du aber halt ursprünglich auch aus Deutschland. Wie war denn dein Weg auf die Insel?
Ja, richtig. Also ich spiele seit dem letzten Sommer hier seit einem halben Jahr auf Mallorca, war vorher aber die ganze Zeit in Deutschland, vor allem auch als Volleyballer tätig, aber vor allem auch mit dem Studium beschäftigt. Da kam das quasi zustande, dass ich meinen Bachelor abgeschlossen hatte und mir das vorgenommen hatte, dass ich erstmal ein Jahr ins Ausland gehen möchte.
Wir kennen das ja teilweise aus dem Profisport, dass dann so Spieler abgeworben werden von anderen Clubs. Wie genau kam es bei dir dazu, dass du halt nicht mehr in Deutschland, sondern jetzt für die spanische Liga spielst?
Man hat quasi einen Agenten, der sich erkundigt nach Clubs im Ausland. Also da kann man entweder selber aktiv nach einem Agenten suchen oder die kommen auf einen zu, je nachdem wie gut das eigene Level ist. In der ersten Liga haben die meisten ausländischen Spieler in Deutschland einen Agenten. Aber wenn man in Deutschland spielt, dann macht man das meiste eigentlich noch selber, verhandelt da selber mit den Vereinen. Sobald man aber ins Ausland möchte, hat man eigentlich einen Agenten, der sich dann erkundigt nach Vereinen und dann fragt den Spielern natürlich auch, welche Länder für einen interessant sind. Und für mich war eigentlich Spanien schon immer ziemlich interessant.
Da kommen wir der Sache jetzt langsam näher, denn ganz ehrlich, war es in erster Linie die sportliche Herausforderung oder war es dann doch auf der schönen Insel, auf der du lebst? Schöneres Klima, direkt am Meer, sei ehrlich.
Ja, ich habe tatsächlich natürlich die Mischung ganz gut gefunden. Also an sich passt sportlich Spanien auch ganz gut zu mir, weil ich in Deutschland nicht immer Stamm gespielt habe, aber hier habe ich jetzt eine tragende Rolle im Team. Die Liga ist ein bisschen schwächer als die deutsche Liga, würde ich sagen. Aber insgesamt das Gesamtbild mit natürlich einer super Insel, mit super Wetter hier, ist natürlich auch ein Grund gewesen, weshalb ich gesagt habe, Spanien wäre schon optimal für mich.
Ja, ich sage das ja auch nur so, weil ich natürlich neidisch bin, weil ich selbst großer Fan der Insel bin, ganz, ganz oft schon da gewesen bin und weiß, wie jeder, der die Insel wirklich kennt, dass sie tausendmal besser ist als ihr Ballermann-Ruf, den sie ja manchmal zumindest immer noch hat. Jetzt ist es im Sport so, dass man ja durchaus an zeitliche Verträge gebunden ist. Stresst dich das manchmal, dass du nie so ganz genau weißt, wie lange geht das jetzt hier noch weiter? Möglicherweise könnte mein Leben nächstes, übernächstes Jahr schon wieder ganz anders aussehen?
Ja, natürlich. So ein bisschen denkt man da schon drüber nach und deswegen habe ich auch das Studium neben dem Profi-Volleyball angefangen und abgeschlossen und mich zusätzlich auch im Social-Media-Bereich so ein bisschen wie ein zweites Standbein aufgebaut, weil man halt nicht nur abhängig sein möchte davon, dass man jetzt den nächsten Vertrag angeboten bekommt und so ein bisschen flexibler sein möchte, weil auch das Gehalt im Volleyball jetzt keine Welt ist.
Stichwort Social Media hast du gerade selbst gesagt, da bist du aktiv. Du gibst unter anderem Trainingstipps auch für Anfänger. Wer sind da so deine Fans, deine Follower? Wo kommen die her?
Ja, genau. Also mein Ziel war es mit Social Media einfach den Volleyballsport so einfach wie möglich an Volleyballbeginner weiterzugeben. Und da habe ich einfach Videos gepostet auf Englisch, weil ich mir dachte, das Interesse in Deutschland ist nicht so groß am Volleyball. Es wächst jetzt auch immer mehr zum Glück, aber irgendwie wollte ich halt auf Englisch mehr Leute erreichen. Und meine Fangemeinschaft oder die interessierten Anfänger sind jetzt vor allem im amerikanischen und südamerikanischen und asiatischen Raum, aber auch in der Türkei und auch ein Teil ist natürlich auch in Deutschland vorhanden, aber der ist so bei 5% meiner Follower und der Rest ist wirklich so verteilt in Südamerika, Amerika und Asien.
Wie erklärst du dir das, dass du gerade in anderen Ländern so gut ankommst? Du hast eben schon gesagt, Volleyball ist in Deutschland jetzt nicht vielleicht die Top-Sportart, aber so ein bisschen auffällig ist es ja schon, oder?
Ja, ist schon sehr auffällig. Also einerseits erkläre ich mir das dadurch, weil es so ein Anime gibt, der jetzt vor ein paar Jahren so einen kleinen Hype hatte, der heißt Haikyuu. Der kommt vor allem aus dem asiatischen Raum und in Japan vor allem, da ist auch so ein Volleyball-Hype, kann man wirklich sagen, und auch in Indonesien, die
Mila
Gegend.
Superstar.
Ja, genau,
Bis heute, glaube ich,
das
oder?
gibt's ja noch. Genau, das kommt ja auch von da. Und
Ja.
so kann ich mir das einerseits erklären, andererseits auch in Brasilien ist Volleyball und Beachvolleyball auch nochmal mit einem ganz anderen Stellenwert zu bemessen. Und Amerika ist ja sowieso auch sportbegeistertes Land, deswegen ist das für mich so der Grund, warum das da noch ein bisschen mehr ausgespielt wird.
Macht das irgendwas mit dir, diesen Kontrast manchmal so zu spüren? Also, dass du bei den Followern aus anderen Ländern halt schon sehr angesagt bist, aber so in Deutschland klassischerweise beim Brötchen holen erkennt dich eher keiner?
Ja, also ist wahrscheinlich eher angenehmer für andere Sportstars, die müssen sich dann vielleicht auf der Straße verstecken. Aber nee, bei den Spielen hat man es schon trotzdem gemerkt, fand ich. Also da kamen schon viele Jugendliche an und jetzt auch selbst hier auf Mallorca sind viele, die mir sagen, oh, ich folge dir auf YouTube oder ich folge dir auf TikTok oder ich kenne dich von deinen Videos und können wir ein Foto machen. Also das merkt man bei den Spielen schon, aber auf der Straße ist es natürlich ganz angenehm.
Wie weit bist denn du emotional gerade von Deutschland entfernt? Also du bist ja noch nicht so wahnsinnig lange in Spanien, aber ist das jetzt zu früh, nach einer vielleicht neuen zweiten Heimat zu fragen? Fungiert das bei dir immer noch so als sportlicher Ausflug? Wie nimmst du das selbst gerade wahr?
Ja, das ist natürlich gerade so an dem Punkt, wo man überlegt, ob man jetzt noch ein Jahr dranhängt oder nicht. Emotional, also ich war jetzt für 7 Tage über Weihnachten in Deutschland und natürlich ist es auch schön, in die Heimat wiederzukommen, aber ansonsten war ich in dem letzten halben Jahr nicht so viel daheim. Aber ja, um zur Frage zurückzukommen, also man spielt schon mit dem Gedanken auf jeden Fall und die Entscheidung wird jetzt auch die nächsten Wochen getroffen, ob wir noch ein Jahr dranhängen, auf jeden Fall.
Ah, okay, steht also unmittelbar bevor sozusagen die Entscheidung.
Genau.
Wie sieht deine Familie das?
Ja, ich glaube, meine Mutter, die wird mich schon gern mehr in ihrer Nähe haben, freut sich aber für mich, wenn es uns hier gut geht und kommt auch gern vorbei.
Ja, du musst es dann einfach irgendwann perspektivisch, musst du es halt so machen wie Dirk Nowitzki, der dann diese Würzburg-Dallas-Brücke irgendwann doch
Genau.
sehr, glaube ich, mit der ganzen Familie so nach und nach nach Dallas verlegt hat. Wo ist zu Hause in Deutschland? Habe ich noch gar nicht gefragt.
Das ist im Emsland.
Ah, okay. Gibt es einen Ratschlag, den du jemandem geben würdest, der sich jetzt auch für eine Sportlerkarriere im Ausland durchaus interessiert, sich das vorstellen kann? Vielleicht so ein paar erste Tipps und Erfahrungen, die du jetzt schon gesammelt hast?
Ja, es bringt natürlich was, wenn man schon Connections hat. Ich hatte halt 2 Spanier schon in meiner Mannschaft, die mir schon so ein bisschen geholfen haben und ja, mich an den Agenten quasi vermittelt haben, der jetzt auch die Vereine kannte. Und wenn man jetzt hierher kommt, war es natürlich relativ leicht, vor allem, weil wir jetzt auch beide kein Spanisch sprechen, wenn man dann halt deutsche Kontakte hat, die schon hier leben und auch die über den Verein. Also an sich wäre es natürlich super, wenn man schon Spanisch könnte, wenn man ins Ausland geht oder ins jeweilige Land geht, die Sprache kann.
Wie
Und
ambitioniert
die.
bist du da?
Also ich versuche es tatsächlich täglich mit meiner App zu lernen und im Training sprechen alle Spanisch. Deswegen bin ich da schon sehr zu gezwungen und es wird auch jeden Tag besser. Aber ich hatte es tatsächlich in der Schule gar nicht. Da hatte ich nur Englisch und Latein. Schritt für Schritt wird es besser, aber es ist noch auf dem A1, A2-Level und ich versuche mich da aber zu verbessern stetig.
Muchas
Ja.
gracias, David Salbering. Und
Ja.
Buena Noche nach Palma.
Genau.
David hat den Sprung geschafft, als professioneller Volleyballer weg aus Deutschland zu gehen und nach Mallorca, wo er für Club Volley Palma spielt. Danke dir sehr für deine Zeit hier bei uns.
Ja, vielen Dank auch.
Deutschlandfunk Nova.
Berühmt über Nacht. Das passiert grundsätzlich ja eher nicht ganz so vielen von uns. Mikis, mit dem wir heute sprechen, dem ist das aber sehr wohl passiert. Und das, obwohl er es erstaunlicherweise nicht mal geplant hatte und noch dazu im Ausland. Wow, aber vielleicht eins nach dem anderen. Es fängt alles an mit einer Liebesgeschichte in Myanmar. Und da war dann plötzlich die Chance, spontan mit einem Kumpel zusammen auf einer Bühne zu performen. Das ist eine verrückte Geschichte, die er uns einfach selbst erzählen muss. Hi, Mikis.
Moin, grüß dich.
2012 bist du nach Myanmar gekommen und das war tatsächlich wegen der Liebe damals?
Ja, kann man so sagen. Ich habe nach der Schule, nachdem ich das FSJ dort gemacht habe, mich dann verliebt und so dann eben gemerkt, dass ich da noch ein paar Sachen unfinished business, dem ich dann nachgegangen bin nach meinem FSJ.
Okay, und wie kam es dann zu diesem sagenumwobenen Auftritt?
Kurz weg ist es so gewesen, dass ich Leute kennengelernt habe, die in der Medienwelt dort tätig waren. Und dann habe ich mich einfach auf den blauen Dunst darauf eingelassen, zu dem Konzert eines Freundes mitzufahren und ihm dort auf der Bühne so ein bisschen aus dem Hintergrund als Support irgendwie ein bisschen rumzuhüpfen. Mhm. Und irgendwann hat er dann mitten im Konzert das Mikrofon in meine Hand gedrückt und gesagt, hier, das ist übrigens Mieke, ist ein Kumpel aus Deutschland und der kann ein bisschen Burmesisch sprechen, sag doch mal was. Und dann habe ich was gesagt und dann führte das dazu, dass ich dann zu einer Art Freestyle aufgefordert wurde und in The Magic of the Moment hat mich das auf Burmesisch freestylen lassen und das gab es dort wohl noch nie und daraufhin bin ich dann wie die Jungfrau zum Kind plötzlich bekannt gewesen, um das richtig intendiert zu haben.
Ja, verrückt. Und das Burmesisch konntest du halt über die Freundin?
Das konnte ich einerseits über die Freundin, aber auch da ich einfach, wenn ich irgendwo bin, mir selber auferlege, einfach mich möglichst viel mit der Umgebung auseinanderzusetzen. Und das war mir eben ein wichtiges Anliegen. Und das scheint dort eben nicht so typisch zu sein, dass da jeder Nicht-Burmese die Sprache lernt. Ja, das haben die zumindest noch nie gesehen, dass einer mit heller Haut dort auf Burmesisch rappt in dem Fall.
Und sag mal, dann war das so mehr oder weniger, also klar braucht so ein Viralgehen im Netz eine gewisse Zeit, aber nimm das in Anführungszeichen, wenn ich sage, über Nacht berühmt. Wie hast du das mitbekommen? Wie schnell hat sich das damals entwickelt?
Also ich würde die Anführungszeichen wieder retournieren. Aha. Und sagen, das ging wirklich über Nacht. Ach, also es war so, dass ich nach diesem Konzert von der Bühne kam und dann von dem Medienteam, also der Freund, mit dem ich dort auf der Bühne war, da muss man schon dazu sagen, das ist so der bekannteste Rapper eigentlich des Landes. Und okay. Demnach war da eine größere Medienpräsenz. Und dann wurde ich da eben abgefischt und dann gleich befragt und inquisitiv durchgestochert, was mir denn einfällt, so gut Burmesisch zu sprechen. Nee, und dann war das wirklich über Nacht, dass dieses Video von diesem Auftritt zusammen mit diesem Interview dann viral ging. Und dann am nächsten Tag kam ich schon irgendwie, in Myanmar muss man dazu sagen, oder Burma läuft alles Social Media technisch über Facebook. Und dann hatte ich eben so ein Facebook-Profil und sah auf einmal, dass ich da irgendwie hunderte, tausende von sogenannten Followers hatte am nächsten Tag. Und mir gar nicht zusammenreimen konnte, wo die jetzt alle herkamen. Und bis ich dann an dem Tag auf die Straße gegangen bin und dann plötzlich von überall her erkannt wurde. Und ja. Dann ist mir so langsam gebläut.
Jetzt ist das ja eine Sache, so einen einmaligen Auftritt dahin gelegt zu haben und so diese Verwunderung darüber, dass dieser weiße Deutsche so gut Burmese spricht. Aber wie ist das dann weitergegangen? Also nur so ein einzelner Auftritt, sag ich mal, ist jetzt noch nicht besonders nachhaltig.
Das stimmt. Also ich habe mir auch überlegt, ob ich diesen Weg dann weitergehen soll. Aber ich habe dann erstmal einfach aus Spaß und Spaß an der Sache die Chance genutzt. Und da ich selber auch immer gerne Musik gemacht habe, habe ich ein paar Lieder dort gemacht und ab und zu mal eben Leute auf ihren Shows begleitet. Und dann kamen aber auch andere Sachen zusammen, dass sich dann die Filmproduktionsfirmen angemeldet haben und dann eben auch irgendwann die Werbegeschichten und so weiter, dass da Angebote reinkamen und eine Agentur. Und dann habe ich irgendwann auch gemerkt, so, das nimmt jetzt gerade Ausmaße an, die ich jetzt gar nicht so unbedingt geplant und gewünscht habe. Und bin dann irgendwann auch, während ich noch in Myanmar war, einen Schritt zurückgegangen, weil mir das dann auch zu viel wurde.
Zumindest von hier aus betrachtet, aus der Distanz, ist über deinen relativ raketenartigen Fame in Myanmar im Netz wenig zu finden. Du hast eben schon gesagt, Facebook ist da so das Ding. Auf Spotify haben wir dich nicht gefunden. So einen professionellen Instagram-Account hast du auch nicht. Warum hast du das in die Richtung nicht weiter ausgebaut? War es dir da schon zu viel?
Ja, also was das Musikalische betrifft, muss ich wirklich sagen, ich konnte mich nie einem Genre zuschreiben und ich hatte, wie gesagt, mit dem Konzert, das war ein Hip-Hop-Konzert, aber eigentlich habe ich gar keinen Bock auf Hip-Hop und eigentlich habe ich Bock auf ganz andere Musik, aber das wechselt bei mir auch immer mal wieder und dann habe ich gedacht, bevor ich mich in irgendeine Schiene stecken lasse, mache ich das einfach für mich und für den Spaß. Und das andere war einfach, dass ich Ja, online. Ich hatte Lust, weiter mein Leben so zu leben, wie ich es lebe. Und wenn du in Myanmar dich dazu entscheidest, wirklich diesen Weg zu gehen und dann den Weg des jetzt Kinoschauspielers zum Beispiel, dann wird von dir auch eine gewisse Rolle in der Gesellschaft erwartet, dass du dich von deiner allerbesten Seite zeigst und immer auch mit dem Militär, das muss man dazu auch sagen, es hat ja auch, also Myanmar ist ja ein Land mit einer sehr bewegten politischen Historie.
Ja.
Wo man dann eben auch schauen muss, so mit wem hakt man sich dann ein. Und ich hatte eben keine Lust, mit gewissen Leuten zusammenzuarbeiten. Deswegen habe ich das Ganze so ein bisschen schleifen lassen. Und ich bin auch kein Social-Media-Tiger.
Ich meine das 0,0 despektierlich, aber es klingt schon auch so, als hättest du dich so ein bisschen wie von so einer fremden Kulturwelle auch überrannt gefühlt.
Ja, also was heißt
weil du sagst ne, so, wie man sich dann teilweise schon auch anpassen muss und hast du ja gerade gesagt, man muss da schon, wenn man wirklich Fame in Myanmar oder in Burma will, dann muss man schon auch eine gewisse Rolle in der Öffentlichkeit spielen. Das ist ja auch nicht jedermanns Sache.
Also man muss dazu sagen, das Wort für Schauspieler in Myanmar ist übersetzt sich zu Prinz und ich hatte keine Lust, ein Prinz zu sein, der irgendwie mit Assistenten, die einem Regenschirme halten und alles hinterher tragen.
Wenn du heute auf diese Zeit zurückblickst, wie lange würdest du sagen, hat das wirklich Spaß gemacht? Wie lange war das toll?
Also es hat jeden Tag Spaß gemacht und jeden Tag genervt. Also je nachdem, in welcher Situation man steckte. Also wenn du jetzt nach einer durchgefeierten Nacht einfach nur deine Nudeln in einem Restaurant essen möchtest und dann belagert wirst und Fotos von dir gemacht werden aus der Distanz mit verquollenen Tortellini-Augen, dann ist es natürlich etwas unangenehmer, als wenn man in einem tollen Restaurant vom Eigentümer eingeladen wird und den besten Tisch bekommt. Also das ist ja klar.
Ja.
Aber insgesamt, glaube ich, bin ich nicht dafür geschaffen, sondern einfach, ich bin jemand, der zwar gerne kommunikativ und mit den Leuten ist, aber auch irgendwie in gewissermaßen anonym bleibt, in Anführungsstrichen anonym.
Du hast den Militärputsch 2021 eben schon angesprochen. Wie hat sich dein Leben dadurch verändert? Wann ist da auch der Entschluss dann irgendwann in dir gereift, doch zurück nach Deutschland zu kommen?
Es war so, dass wir den Putsch wirklich intensiv miterlebt haben und auch die Auswirkungen dessen, da wir in der Stadt Rangun dort gelebt haben, wo wirklich jeden Tag die größten und stärksten Auseinandersetzungen waren. Und zwar nicht nur in unserer Nähe, sondern direkt vor unserer Haustür, sodass wir teilweise wirklich Tage hatten, wo die Leichen auf den Straßen lagen und die Soldaten die Häuser beschossen haben und die Autos kaputt gemacht haben. Und daraufhin gab es eben schon von der Botschaft die dringende Bitte, dass die Deutschen und die anderen Bürger der anderen Nationalitäten sich möglichst schnell aus dem Land begeben. Mit dem Pass und mit dem Visum, das war alles nicht so einfach, aber wir haben das gedeichselt bekommen. Also wir haben alles, der deutsche Botschafter hat sich wirklich bemüht und wir haben alles in die Wege geleitet, dass sie mit mir reisen konnte.
Jetzt zurück in Deutschland, in Bremen. Wie ist es da für dich weitergegangen? Also hast du nach wie vor Kontakt nach Myanmar? Gibt es dann noch sowas wie eine Fanbase, die du irgendwie jetzt von hier aus bedienst?
Also nein, diese Fanbase bediene ich nicht und ich habe auch keine Veröffentlichungen oder dergleichen. Das Einzige, was wir halt haben, ist, dass wir wirklich fast jeden Tag Kontakt mit der Heimat haben, mit der Familie meiner Frau und mit einigen Freunden, wobei man sagen muss, dass die meisten Freunde, gerade die Kulturschaffenden, entweder untergetaucht sind in andere Länder oder in den Untergrund gegangen sind, in den Widerstand oder tatsächlich eben verhaftet oder umgebracht wurden. Und von daher halten wir uns da auch bedeckt. Ich habe ein Lied gemacht, was ich aber im Nachhinein jetzt doch nicht auf den Plattformen veröffentlichen möchte. Aber es gibt hier Communities in Deutschland und in Europa der Burmesen, die sich hier politisch engagieren und Events veranstalten, wo ich auch dann performe und diese politischen Sachen auch darbiete. Aber ich werde es nicht beispielsweise auf Facebook online oder auf YouTube hochladen.
Wie stellst du dir deine und eure Zukunft vor? Also würdet ihr natürlich unter anderen politischen Bedingungen am liebsten wieder zurückgehen?
Das ist natürlich die Frage, die ich immer bekomme, aber ich werde jetzt mal, also ganz klares Nein. A, haben wir hier ein Haus gekauft in Bremen. Wir haben einen Sohn bekommen und ich habe eine Arbeit, die mir Spaß macht und die mich erfüllt und kann meinem Hobby, dem Musikmachen, nach wie vor frönen, ohne da irgendwelchen Druck zu unterliegen. Und ich genieße es gerade hier, auch bei meiner Familie zu sein. Und andere politische Bedingungen ist alles utopisch, weil momentan liest man Nachrichten, die auch hoffnungsschwängernd sind aus Myanmar. Aber wer weiß, wenn da der Riese, der große Riese da besiegt ist, wer dann als nächstes das Zepter übernimmt.
Mikis Weber ist 2012 nach Myanmar ausgewandert und da, wenn auch eher zufällig, über Nacht zum Popstar geworden. Es ist eine sehr besondere Story. Danke, dass du sie hier in Deutschlandfunk Nova mit uns geteilt hast.
Danke fürs Zuhören.
Ja, es muss also nicht enden wie in Goodbye Deutschland, dieser Fernsehsendung, wo es ja eigentlich auch nur darum geht, völlig verpeilten deutschen Auswanderer stümpern beim Scheitern zuzugucken. Das Auswandern und da dann sogar zum Star werden, es kann auch klappen. Wisst ihr jetzt, wie es geht, wenn ihr es hier mal wieder doof findet.
Deutschlandfunk Nova, ab 21. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova, ab 21.